schneller ging es nicht. Und er ist vor allen Dingen der Thüringer Landesbeauftragte für den Kinderschutz. Und ich freue mich sehr, dass Udo Götze da ist. Hallo Herr Götze.
Hallo.
Wissen Sie noch, wann wir uns das letzte Mal gehört haben im Studio?
2012.
2012. Ja, Sie haben das wirklich, Sie haben sich, warum haben Sie das gemerkt? Also Sie waren in 1000 Rundfunkstudios, aber warum wissen Sie gerade den Termin noch?
Nee, ich war noch nicht in 1000 Rundfunkstudios, das sind, kann ich an einer Hand abzählen, meine Besuche in den Rundfunkstudios, aber 2012 bin ich in Erfurt zum Beigeordneten gewählt worden und da. Aus diesem Anlass.
Da habe ich Sie ausgequetscht. Ich hoffe, ich war nicht allzu böse zu Ihnen. Bei mir ist ein paar Sachen sehr hängen geblieben, dass Sie Vollmatrose sind. Ja? Sie, so das ist man und bleibt man ja immer, dass Sie Dresdner sind. Ja. Und da haben wir damals über das Wegtrainieren vom Dialekt gesprochen und so weiter. Und ich habe mir gemerkt, dass Sie 4 Kinder haben. Und die sind jetzt keine Kinder mehr, mittlerweile 29, 28, 26 und 19. Das sind erwachsene Menschen. Oder? Ja. Wie ist denn das für Sie? Wenn da also erwachsene Menschen ankommen und mit Ihnen streiten, diskutieren, richtige Typen.
Es ist ja schön. Also wir streiten selten. Ja. Ja, wir diskutieren oft. Und die gemeinsame Perspektive, die wird natürlich eine andere. Ja, man hat ein gemeinsames Leben gelebt. Es gibt ein großes Vertrauen zwischen meiner Frau, mir und den Kindern. Und es macht unheimlich viel Spaß, ja, sich mit den Kindern zu unterhalten und mit ihnen gemeinsam die Welt zu betrachten.
Jetzt sind wir gerade schon wieder in so unserer Wohlfühloase. Wir reden über die Kinder und vielleicht über die Enkel und über das und wie schön das alles ist. Ja, auch toll, Kindheit und so weiter. Aber die Fakten, die ich eben genannt habe, das sind ja erstmal, es klingt ja irgendwie hart, 138 Millionen Kinder arbeiten weltweit, 54 Millionen Kinder, die gesundheitsgefährdend sind und auch in Deutschland 16% Kinderarmut. Das ist doch eigentlich krass, oder? Macht Sie das traurig, wütend oder sagen Sie, ich kann da weltweit eh nichts machen? Was macht das mit Ihnen, also als vierfacher Vater?
Naja, also wenn man sich das anschaut und sich auch unsere Gesellschaft anschaut und sich die tragischen Einzelfälle anschaut, also die hinter dem, was Sie allgemein beschrieben haben, jetzt gerade stehen. Ja, und das sind viele Kinder, die einfach unglücklich groß werden. Und das erfüllt einen natürlich mit Bestürzung, Trauer. Auf der anderen Seite wäre es natürlich jetzt nicht sehr produktiv, in diesem Stadium zu verbleiben, sondern das ist ein Auftrag für uns als Gesellschaft, ja, gemeinsam besser zu werden, die Verhältnisse hier im Land zu verbessern und natürlich den Blick über den Tellerrand, also über unsere Grenzen hinaus, nicht zu vergessen. Die 138 Millionen Kinder, das ist eine enorme Zahl, ja, die haben auch einen Anspruch drauf, glücklich groß zu werden, so wie die Kinder in Deutschland.
Viel hat ja mit Macht und Strukturen zu tun. Wir kaufen Sachen, wo wir oftmals gar nicht wissen wollen, ist das mit Kinderarbeit entstanden? Ach, na ja, komm, Februar. Also sind wir auch als reiche Gesellschaft, als satte Gesellschaft auch ein bisschen ignorant geworden? Geht es um Lieferkettengesetze? Das ist ja alles auch Politik. Müssen wir da uns ein bisschen ehrlicher machen und sagen, wir haben unsere kleine Insel hier in Deutschland, wo es auch Kinderarmut gibt, aber weltweit müssen wir ein bisschen also merken, dass wir auch als reiche Nationen auch Verantwortung haben?
Also ich denke schon, dass die reichen Nationen in Gänze da total ignorant sind. Ja, wenn es ums Geld geht, dann hören wir auf nachzudenken, sobald etwas billig ist, finden wir das gut und sind nicht in der Lage, uns in die Lage der anderen hineinzuversetzen. Uns mal zu fragen, wie würden wir uns denn fühlen, wenn unsere Kinder diese Sachen herstellen müssten, wenn wir in solchen Notlagen wären, mit ganz wenig Geld überleben zu müssen, würden wir es dann immer noch gut finden, so billige Klamotten?
Naja, ich weiß nicht, ob der Vergleich taugt, aber ich denke, die jetzt kommt übrigens wir sind ja neu hier, es kommt eine Kehrmaschine direkt, ne? Also die hält direkt jetzt hier und kehrt die Aschenbecher um die Bank. Krass, oder? Schön. Der Ausblick. Gerade bei so einem Thema, also wenn wir wir kaufen die Klamotten, machen uns keine Gedanken. Tierlieb sind wir aber, ne? Da, wir haben Empathie für Tiere, finden wir alles niedlich, finden wir alles schön, das, was man irgendwie sehen kann. Aber diese abstrakten Zahlen und dass da irgendwo in Fabriken Kinder schuften, das können wir leicht verdrängen. Wir Menschen können gut selektieren und verdrängen, oder?
Naja, der Vergleich ist schon ganz gut. Wir sind bei Instagram sind wir tierlieb, in den sozialen Medien sind wir tierlieb. Wir mögen niedliche Katzenbilder, aber Massentierhaltung, spielt für uns, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Ja, da profitieren wir gern von billigen Preisen. Also wir möchten billiges Rindfleisch, billiges Schweinefleisch und es ist uns völlig egal, wo das Fleisch herkommt, wo die Nahrungsmittel herkommen. Hauptsache, die sind billig und die Haltungsbedingungen, die treten absolut in den Hintergrund.
Und wir sind tierlieb mit der Menschenliebe, da ist es auch nicht allzu, aber was weit weg ist, juckt uns nicht so. Ne?
Das ist naja, ich glaube, das ist zutiefst menschlich, ja, dass man erstmal sich selbst und sein näheres Umfeld im Blick hat und auf die eigenen Lebensumstände achtet. Und diese Sensibilität für das, was es daneben noch so gibt, die ist, glaube ich, dann nicht besonders ausgeprägt. Auf der anderen Seite, also wenn wir uns anschauen, wie sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, sind wir schon ein ganzes Stück vorangekommen, was Kinderrechte angeht.
Zu den Kinderrechten kommen wir noch trotzdem nochmal, das war die Dimension mal klar. Ich will sie jetzt nicht den ganzen Vormittag runterziehen. Wir kriegen ja dann vielleicht auch noch Besuch von Kindern, die das ganz anders sehen. Also 1,9 Millionen Kinder leben von dem Bürgergeld ihrer Familien. Das ist ja, meine Güte, ja, Transferleistung, aber geht ja halbwegs und so. Aber bei den Kindern selbst kommt da oftmals auch wahrscheinlich wenig an. Dann mindestens 130.000 Kinder sind wohnungslos in den kommunalen Unterkünften untergebracht. 44% der armutsgefährdeten Kinder leben in überbelegten Wohnungen. Wo ich denke, mein Gott, reden wir jetzt von Deutschland? Also das ist doch krass, oder?
Das sind schon. Ja, das ist definitiv so.
Kinderrechte, also das ist ja nun, Sie sind Beauftragte für Kinderrechte. Was sind denn aus Ihrer Sicht, und erklären Sie es mir mal jetzt so, als ob jetzt die Kinder schon drin wären. Was sind denn Kinderrechte? Ist das was Juristisches, Einklagbares, Überprüfbares? Oder ist es jetzt hier so zwei ältere Herren unterhalten sich sonntagsredenmäßig mal über die lieben Kinder?
Naja, das ist jetzt nicht ganz richtig, was Sie gesagt haben. Ja, also für Kinderrechte setze ich mich in meiner Funktion als Staatssekretär im Sozialministerium ein. Da geht es darum, dass Kinder in unserer Gesellschaft gut groß werden können, dass Kinder die gleichen Chancen haben in unserer Gesellschaft und wir fair mit den Kindern umgehen. Ja, also im Prinzip das umgesetzt wird, was in unserem Artikel 19 der Landesverfassung drin steht. Als Staatssekretär
bin ich da drin, dass ich mal up to date bin. Also das ist richtig verbrieft. Also in der Verfassung steht es.
Das, also im Artikel 19 unserer Landesverfassung finden sich zwei aussagekräftige Sätze und die lauten: Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und psychische Entwicklung. Sie sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch und Gewalt zu schützen. Nichtehelichen und ehelichen Kindern und Jugendlichen sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre Entwicklung und Stellung in der Gemeinschaft zu schaffen und zu sichern.
Es steht schwarz auf weiß.
Ich hab's heute Morgen nochmal ausgedruckt.
Ja, ich glaube, man macht sich ja nicht täglich darüber Gedanken, was in der Verfassung steht, ne? Und das ist noch vielleicht auch geduldig. Aber erstmal gut, dass das drin steht, oder?
Das ist super. So, und ich bin aber auch Kinderschutzbeauftragter. Ja, das ist einfach gesetzlich normiert im Paragraphen 20a. Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig wiedergegeben. Das können alle nochmal googeln. Ja, und da geht es dann speziell um den Kinderschutz. Also das ist ein Ausfluss aus dem Artikel 19, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, aber es ist ein bisschen, es ist eine Teilmenge von dem, was ich gerade beschrieben habe. Und als Kinderschutzbeauftragter steht, wie der Name schon sagt, der Kinderschutz im Mittelpunkt. Also Schutz vor körperlicher, geistiger Gewalt, Ausübung und das hat unterschiedliche Facetten. Ja, da geht es einmal um die Erarbeitung von Kinderschutzkonzepten, also Schaffung von Schutzstrukturen in unserer Gesellschaft, in Institutionen, in Vereinen. Ja, es geht um Dinge wie Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und anderen Dingen. Und das beschäftigt mich als Kinderschutzbeauftragter. Und ich glaube, da können wir uns in Thüringen auch sehr glücklich schätzen, dass diese Bereiche bei uns so gut durchnormiert sind.
Wovor müssen wir denn oder vor wem müssen wir denn unsere Kinder schützen, wenn Sie sagen Kinderschutz? Lauern denn die Gefahren?
Also in der Familie oder wo? Gewaltausübung kann ja in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Also familiärer Bereich ist ein Raum. Daneben kann das in Sportvereinen passieren, kann es natürlich auch in Jugendeinrichtungen passieren. Ja, wenn Sie sich anschauen, was für schlimme Vorfälle wir im Kontext Sport zum Beispiel hatten. Schon, also auch in den letzten Jahrzehnten, ja, es gibt eine sehr, sehr eindrückliche Dokumentation über den Jan Hempel, Turmspringer, was dem so in seiner aktiven Karriere passiert ist. Das erzeugt einfach nur Gänsehaut, also diese Schicksale. Und in Gänze, ja, denke ich, sind Kinder und Jugendliche zum Beispiel in Sportvereinen, in den Schulen, in den Jugendeinrichtungen bei uns sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, und wir gehen wirklich achtsam, viel achtsamer als noch vor Jahrzehnten mit Kindern und Jugendlichen um. Das heißt aber nicht, ja, dass es hier nicht zu Vorfällen von Gewalt oder anderen Dingen kommen kann.
Die Sensibilität ist gewachsen, könnte man sagen.
Definitiv.
Wird mehr zugehört. Trotzdem ist es natürlich noch ein Thema. Sie müssen schützen. Laut nicht auch die größte Gefahr, also gerade bei sexueller Gewalt in der Familie, die Ängsten sind oftmals die gefährlichsten, dass sexuelle Übergriffe in der Familie stattfinden? Gewalt in der Familie?
Ja, also ich kann es jetzt nicht so richtig quantifizieren. Müsste ich mir die Zahlen nochmal anschauen.
Was ist ein Thema?
Ist definitiv ein Thema, ist auch ein großes Thema. Ja, Gewaltausübung im familiären Bereich dürfte einen ganz großen Teil der Gewalt umfassen, auch sexualisierte Gewalt. Wir haben das im kirchlichen Kontext, wir haben es im Vereinskontext, im sportlichen Kontext. Auch in Jugendeinrichtungen etc. kann sowas passieren. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass wir die nötige Sensibilität für dieses Thema haben. Denn wir als Erwachsene tragen die Verantwortung für die Kinder. Wir sind die, zu denen Kinder Vertrauen haben müssen, an die sie sich auch wenden müssen, wenn sie Unterstützung brauchen. Wir schaffen das Hilfesystem und da braucht es ganz viele Akteure und da braucht es eine gute Struktur.
Mhm. Als allererstes mal Vertrauen, Glauben, wenn dein Kind kommt, da ist das und das vorgefallen, zuhören, glauben, ach, das kann doch nicht sein. Also das ist ja noch vor Jahrzehnten abgebügelt worden, in der Kirche sowieso nicht, im Sportverein, ach komm, was du dir da ausdenkst. Da habe ich den Eindruck, dass sich da schon was getan hat, dass zumindest mal ein offenes Ohr, zumindest eine gestiegene gesellschaftliche Sensibilität da ist?
Das ist nach meinem Empfinden definitiv so. Dass die Sensibilität ist gestiegen, die ist deutlich größer als noch vor Jahrzehnten. Es ist auch nicht mehr so, dass die erste spontane Reaktion ist, naja, könnte das unserem Ruf schaden. Also im Beruf der betroffenen Einrichtung, das war ja früher so der erste Reflex. Ja. Und ich glaube, es ist heute so, dass man wirklich die Situation des betroffenen Kindes im Blick hat und alles andere erstmal in den Hintergrund tritt. Im familiären Kontext ist das natürlich noch schwieriger, weil viele sich das entweder nicht vorstellen mögen oder nicht vorstellen können, dass so etwas passiert. Das ist ja mit das Schlimmste, was einem Kind widerfahren kann.
Ja. Über die Hilfestrukturen und über das Geld reden wir mal noch nicht. Also ich muss hier noch ein bisschen weiter runterziehen zu den Fakten. Mich zieht es auch runter, aber wir müssen uns damit konfrontieren. Also UNICEF hat herausgefunden, dass 40% der 11- bis 15-Jährigen berichten, mehrfach pro Woche oder täglich unter Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Schlafproblemen zu leiden. 2014 waren es noch 24%. Also der Druck auf Kinder und Jugendliche steigt ja massiv. Da geht es jetzt um Leistungsdruck. Also nicht nur durch Social Media, alles. Also der Druck auf Kinder und die Unbeschwertheit, die scheint ja irgendwie weg zu sein oder nicht mehr zu existieren. Sind Kinder in diesen Zeiten viel, viel stärker an dem Druck ausgesetzt?
Also ich denke, durch Social Media könnte das der Fall sein, weil sich die Kommunikationsräume so dramatisch geändert haben. Und hier eine ganz andere Art von Kommunikation auch zwischen Kindern und Jugendlichen entstanden ist, auch zwischen Kindern und Erwachsenen, ja, wo es den Filter unter Umständen über Verwandtschaft, Eltern, Freunde in dem Maße gar nicht mehr gibt. Also die Kommunikation ist viel unmittelbarer und auch viel brutaler. in vielen Dingen. Ja, man kriegt natürlich auch schnell Anerkennung, die man mit so einer Reichweite vor 20, 30 Jahren beim besten Willen nicht generieren konnte. Also da konnte man sich auf den Kopf stellen. Ja, es war schlicht und ergreifend nicht möglich, so viele Menschen zu erreichen. Aber es gibt, glaube ich, auch eine andere Abhängigkeit von diesen sozialen Medien, von diesem Wunsch nach ständiger massenhafte Anerkennung durch andere. Und darin liegt natürlich eine besondere Gefahr, und das könnte der Grund, also besondere Gefahr für die psychische Gesundheit. Ja, also das merkt man ja an sich selbst auch. Ja, also wenn man sich diesen Dauerstress den ganzen Tag ausgesetzt sieht, 7 Tage die Woche, dann muss das mit dem Menschen was machen.
Und Sie haben die Nächte vergessen.
Ja, habe ich jetzt bewusst ausgelassen. Naja. Also, es ist so. Die Resthoffnung. Natürlich ist es noch schlimmer, ja, weil man eben kein Ende findet. Mhm. Ja, und das ist die besondere Verantwortung, in der wir heute als Gesellschaft und Erwachsene stehen. Und Stichwort Verbotsdiskussion. Ja, man muss sich fragen, wie gehen wir mit diesem Phänomen eigentlich um? Also was brauchen Kinder und Jugendliche an Zuwendung, an emotionaler Stabilität, was gefährdet Kinder und Jugendliche, gerade in diesem Kontext Social Media und diesen Kommunikationsformen. Wie schaffe ich es? Es hat ja auch viele positive Seiten, das muss man ja auch klar sagen. Ja, diese möglichst weite und breite Teilhabe für Kinder und Jugendliche aufrechtzuerhalten. Das ist nun mal unser gesellschaftliches Leben, von dem wir sprechen. Das ist unser Alltag. Ja, und sie gleichzeitig zu schützen. Also braucht's da harte Grenzen? Braucht's da Verbote? Braucht's da vor allen Dingen eine staatliche Regulierung? Also ich spreche ja jetzt hier also als in meiner amtlichen Funktion. Ja. Ja, aber daneben sind wir Eltern.
Sie sind, ja, sind Vater, sie sind genau. Mensch, selber Betroffener von dem Druck.
Also in diesen verschiedenen gesellschaftlichen Rollen muss man sich mal einordnen. Und ich weiß, wie schwer das ist, ja, die Kinder da beim Großwerden zu begleiten und natürlich auch Grenzen zu setzen.
Schön, dass Sie Fragen gestellt haben und ich mir gleich die Antworten geliefert haben, weil ich stelle mir Sie gerade vor, als einsamer Segler in einem Sturm, also jetzt ja der Vollmatrose oder Götze, muss alleine segeln, er hat komplett die Orientierung verloren, weil er allein ist. Es ist doch Wahnsinn. Das ist ja weltweit ein Phänomen, bundesweit ein Phänomen, wir haben überall Regelungen und jetzt auf das kleine Thüringen, was können wir denn, um mal bei dem Bild zu bleiben, Sie auf Ihrer Scholle mit Ihrem Segel, wissen gar nicht, es stürmt, Sie wissen gar nicht, gehen Sie unter. Können wir da als einsame Udo-Segler überhaupt was machen als Thüringen?
Also ich glaube, na klar können wir was machen. Ja, wir werden jetzt nicht die ganze Welt ändern, aber wir tragen Verantwortung für unsere Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, wenn wir diese Verantwortung gemeinsam wahrnehmen und uns austauschen zu den verschiedensten Problemlagen, dann ist schon mal sehr viel erreicht. Also wenn wir das offen tun und konstruktiv tun, ja, und nicht technische Entwicklung verteufeln und uns die Vergangenheit zurückwünschen, wo nach unserer Erinnerung, und das ist schon immer so, alles besser gewesen ist. Das ist ja totaler Quatsch. Quatsch, ja, ne? Ist nicht so. Ja, ja. Auch wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, ist ja nicht alles super gewesen. Gewalt gab's da auch, ja. Gewalt, also ich bin in der DDR groß geworden, zog sich durch diese ganze Gesellschaft durch, weil es eine autoritäre Gesellschaft war. Absolut, ja. Ja, und sie wurde mit einer anderen Form ausgeübt. Wenn man jetzt mal sexualisierte Gewalt außen vor lassen, dieses Phänomen. Ja, es gab sehr, sehr viel unangenehme Situationen in unserer Kindheit. Sehr viel, was tabuisiert war, wogegen man aufstehen musste und gar nicht die Chance hatte, das zu tun. Ja, also diese Zeiten, die sind glücklicherweise vorbei. Ja, das haben wir auf der Habenseite. Also ich bin ein großer Freund des Positiven, einer positiven Sicht. So, und da bin ich wieder bei dem Bild. Ja, wenn man so alleine vor sich hin Ozean segelt, ganz allein, ist es natürlich schwierig. Aber meist, ja, ist man erstens nicht ganz allein. Zweitens hat man ja noch einen Kompass dabei. Und zumindest einen, also von dem, was wir gerade sprechen, einen inneren Kompass. Und wir gestalten Schule, wir gestalten Kindergärten, wir gestalten das gesellschaftliche Leben und setzen dort die Rahmenbedingungen. Das tun wir in Ministerien, auf kommunaler Ebene, indem wir Gesetze, Verordnungen, sonst irgendwas erlassen, also einen organisatorischen Rahmen setzen. Aber leben, ja, müssen wir diesen Rahmen gemeinsam. Und es wird kein, also ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, es wird kein Patentrezept geben. Es wird niemand geben, der sagt, hey, so müssen wir es jetzt machen. Ja,
ist klar.
Wichtig ist aber, also bei den Kindern und Jugendlichen, ja, nicht nur über die Kinder und Jugendlichen zu reden, sondern mit den Kindern und Jugendlichen zu reden. Einfach mal die ernst nehmen, zuhören, deren Perspektive einnehmen und dann Ableitung daraus treffen.
Sie werden sich noch umgucken, ich auch. Wir werden das noch. Ich glaube, dass Sie bald reinkommen hier. Ich mag ja gar keine Fußballvergleiche. Es ist ja, ich hatte meine sogar ein Fußballvergleichverbot hier im Studio, hat sich auch nicht durchgesetzt. Aber diese Boots oder die Schiff oder die Seefahrtsvergleiche, die finde ich irgendwie klasse. Also bleiben wir mal bei diesem Segelschiff, da sind Sie natürlich nicht allein. Sie haben also die technischen Hilfsmittel, den Kompass, da gibt es irgendwie einen Captain, da gibt es einen Steuermann, da gibt es jemanden in der Kajüte, der für gutes Essen sorgt. Also wenn man jetzt mal ein großes Segelschiff nimmt, das ist ja nicht immer, das ist immer eine ganze Crew und eine Mannschaft oder eine, wie heißen die da?
Mannschaft, ja.
Mannschaft, nee, auf einem Schiff heißen die doch, wie nennt sich das, die da zusammen sind. Heißen die Crew? Nee.
Ja.
Mannschaft, gut, egal. Jedenfalls, da sind ja viele, viele beteiligt, ja, und da ist ja eben nicht nur der Kapitän, nicht nur der Steuermann, alle helfen ja irgendwie mit. Das ist ja so die Idee. Und dann kommt die Ausstattung dazu. Wenn da so eine muchtige Kajüten sind und die Aufnahme alles schlecht ist, haut's ja auch nicht hin. Da kommen wir jetzt mal zur Ausstattung von Thüringen. Diese Medienzentren zum Beispiel, Medienkompetenz ist ja ganz wichtig. Da ist doch noch ein bisschen, da muss doch noch ganz schön was getan werden. Der Streit darum, ob die Medienzentren gut ausgestattet sind oder nicht, das dürfte doch keiner sein, oder?
Es sollte keiner sein. Wenn wir uns jetzt über die technische Ausstattung Gedanken machen, aus der Ferne, ja, als Sozialstaatssekretär in Richtung Bildung.
Ja,
sollte es so sein, ja, dass auch unsere Schulen sich auf einen Stand befinden, der von Kindern und Jugendlichen nicht als befremdlich wahrgenommen wird, weil jetzt, veraltet.
Jetzt drücken Sie sich milde aus. Sie müssen jetzt natürlich diplomatisch sein, weil das gehört auch zur Politik dazu, dass die anderen Ressorts keine Ratschläge geben oder mit dem Zeigefinger daherkommen. Aber sie haben ja trotzdem natürlich eine Meinung dazu. Ja. Und ich glaube auch, dass die Menschen in dem Ressort das auch so sehen.
Also die
Schulen müssen gut ausgestattet sein, kann man sich darauf einigen. Es muss die Medienzentren geben, dass das eben nicht Steinzeitniveau hat.
Also bin ich wieder bei meinen vier Kindern in meiner Vaterrolle.
Ja. Ja,
also ich hatte ja das Glück, da das Alter meiner Kinder hatten sie ja erwähnt, dass ich quasi so den Übergang noch vom gefühlt analogen Zeitalter ins digitale Zeitalter auch als Vater miterleben durfte. Ja. Und ich so richtig immer nicht verstanden habe, war einmal der unterschiedliche Ausstattungsgrad an den Schulen, das unterschiedliche Bewusstsein der Lehrer, ja, für das Thema Digitales. Und ich muss sagen, am Ende bei unserer jüngsten Tochter, ja, hatten wir das Glück, sie beim Großwerden in einer sogenannten iPad-Klasse begleiten zu können. Und das war genial. Es war wirklich top. Ja, es ist eine ganz andere Art zu lernen gewesen, nach meinem Empfinden. Ja, ich habe mich jetzt nicht so viel um die schulischen Angelegenheiten meiner Kinder gekümmert. Das wollten die auch nicht so. Ging auch wirklich
unproblematisch. Haben Sie es geschafft, sich rauszuhalten? Das ist ja immer so ein Balanceakt. Da sein, wenn man Hilfe braucht, wenn sie Hilfe brauchen, aber auch nicht
das Schöne, ständig gucken. Das Schöne bei vier Kindern ist, dass sie sich gegenseitig helfen.
Ah.
Ja, also die in der Elternrolle kann man sich da mehr zurücknehmen, als das zum Beispiel bei einem Kind der Fall ist. Ja, und diese iPad-Klasse, die fand ich wirklich super. Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, mhm. ja, weil das einfach auch mit einem Konzept unterlegt war. Und es ist schon erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn man sieht, das Kind zieht jetzt noch mit einem iPad los. Ja, es gibt keine Schulbücher, gar nichts mehr.
Kein fetter Schulranzen, nichts mehr.
Die sind unheimlich schnell gewesen, unheimlich tough. Ja, und ich glaube, das ist ein echter Gewinn, auch was unsere Art zu lernen angeht, auch die Gestaltung unserer Gesellschaft angeht. Das muss man ja ganz klar sagen, das ist die Zukunft, dass wir werden dieses Rad technisch nicht zurückdrehen. Das ist die Gegenwart und unsere Zukunft. Also wenn wir uns alle klagen derzeit, ja, dass es wirtschaftlich in Deutschland gerade nicht so läuft, naja, das sollte man sich mal vielleicht mal Gedanken machen. Was sind denn die Zukunftstechnologien? Ja. Wo findet denn Wertschöpfung statt? Ja, was brauchen wir denn in Zukunft an Fähigkeiten? Ja, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht? Was brauchen wir aber auch an Strukturen? Ja. Was werden denn die Schlüsseltechnologien sein? Also Stahl und Kohle sind es schon lange nicht mehr. Ob es die Autoindustrie ist, kann man ein Fragezeichen dahinter machen.
Autoindustrie, das ist das, was die in China machen, ne? Die Autos, die da bauen. Das war in Deutschland auch mal, da haben die viele Autos gebaut seinerzeit.
Genau.
In 20 Jahren werden die Gespräche so laufen, ne?
Ja, na klar, wir werden in 20 Jahren werden wir hier sitzen und werden uns wundern, was wir vor 20 Jahren alles so gemacht haben. Und wir werden sagen, es ist super gewesen. Vor 20 Jahren war alles besser.
Na klar, ja? Da kam ja noch eine Kehrmaschine vorbeigerollt, ja, naja, bevor die Kinder hier reinstürmen, nochmal, welche Kinderrechte sind aus Ihrer Sicht im Alltag besonders wichtig? Also, wo man es wie festmachen kann und muss und sich immer wieder bewusst machen muss, dass Kinder eben auch Rechte haben und dass es auch Grenzen gibt. Klar, müssen Erwachsene Grenzen setzen, aber was sind denn Kinderrechte?
Also, für mich wären das drei große Bereiche. Einmal, das Recht auf Schutz vor Gewalt, also körperliche Unversehrtheit. Das Recht auf Chancengleichheit und das Recht auf Teilhabe. Das sind drei große Themenbereiche. Ja. Wenn wir da halbwegs vernünftig unterwegs sind, dann hätten wir sehr, sehr viel für unsere Kinder und Jugendlichen erreicht.
Also das Erste komme ich mit. Also die Gewalt darf nicht sein, müssen die Kinder vor Gewalt, nicht nur vor sexualisierter Gewalt, sondern den Druck vor Gewalt, schützen unbedingt. Mit der Teilhabe, das ist, denkt immer so Politikerdeutsch. Was bedeutet denn das?
Dass wir Kinder und Jugendliche an unseren Entscheidungsprozessen beteiligen. Einmal auf Landesebene, aber eben ganz massiv auch auf kommunaler Ebene. Also die Frage, wie gestalten wir baulich unsere Gemeinden, unsere Städte. Wo werden Spielplätze, Kinder- und Jugendeinrichtungen geschaffen? Ja, also bei allen Entscheidungen eigentlich, die im Stadtrat getroffen werden, wenn sie Bezüge zum Leben von Kindern und Jugendlichen haben. Das ist für mich Teilhabe. Sollten Kinder und Jugendliche einbezogen werden, okay. Das nicht nur mitzudenken, ja, sondern zum Beispiel über Kinder- und Jugendparlamente oder andere Beteiligungsformen, die mit entscheiden zu lassen, in den Entscheidungsprozess mit hineinzunehmen, sie einfach ernst zu nehmen, ja, auf Augenhöhe zu betrachten. Und natürlich haben Kinder und Jugendliche noch nicht die Lebenserfahrung wie wir. Und trotzdem sind uns, und das muss man auch sehen, also mit unserem Blick auf die Welt, im Laufe unseres Erwachsenenwerdens viele Dinge verloren gegangen, die sich Kinder und Jugendliche noch bewahrt haben. Ja, also gerade Gerechtigkeitsfragen treiben uns, die wir etwas abgeschliffener sind, anders um als Kinder und Jugendliche, ja, die das viel deutlicher auf den Punkt bringen.
Sie sagen, Kinder haben ein besseres Gerechtigkeitssinn. Die sind oftmals egoistische Fenster, die da hier, die nur an sich denken.
Herr Hose.
Nicht so?
Nein.
Nein, ist nicht so.
Ist nicht so. Also ich glaube, dass das wird, also egal von welcher Generation man spricht, es ist nie so gewesen und es wird nie so sein. Das ist vielleicht unser Blick, ja, auf die Kinder. So viel zur zu mitentscheiden und Chancengleichheit, naja, das haben Sie ja eingangs gesagt. Ja, also wenn wir uns unsere Gesellschaft so anschauen, die Ressourcen, die sind höchst unterschiedlich verteilt und damit über die Familien verfügen, die Ressourcen, ja, Einkommen, Vermögen, alles, was so dazugehört und damit natürlich auch die Chancen der Kinder, ja, gerade in unserem Bildungssystem. Das ist ein Punkt, den man jeden Tag aufs Neue beackern muss, weil diese Chancengleichheit, die steht zwar in unserer Verfassung, ja, dass es die geben muss, aber ist ein hehres Ziel und bei weitem noch nicht erreicht.
Sie müssen ja dann im Grunde auch ressortübergreifend arbeiten. Eigentlich müssten Sie in jedes Ministerium ziehen und sagen, ihr Leute, denkt an die Kinder. Na, da kommt er wieder aus dem Sozialministerium und fängt mit seinen Kindern an. Geht das denn? Also Sie müssten ja im Finanzministerium mit sitzen und Sie müssten ja eigentlich überall sitzen und sagen, Leute, wenn er das baut, wenn er das macht, wenn er dies und jenes macht, denkt bitte, hier müssen Sie auf den Tisch schauen. Werden Sie da gehört?
Nochmal, also ich bin Kinderschutzbeauftragter. Ja? In dieser Funktion, also wenn es um Belange des Kinderschutzes geht. Ja.
Oh, haben Sie es gehört? Jetzt ja. Kommt die rein. Kommt mal rein. Nee, das ist nicht dabei. Hallo. Hallo. Da kommt, setzt euch mal die Kopfhörer auf, wenn er schon hier das Ding hier stürmt. Mensch. So, jetzt muss ich mal. Herr Götz, ich habe es Ihnen gesagt, die Kinder übernehmen die Macht.
Das ist super. Dann rutsche ich mal eins weiter hier.
Oder hier neben mich. Das ist vielleicht noch besser. Kommst du neben mich hier? So, ja, ich hab das nicht so gewollt. Hallo? So, klar. Wer seid, Moment, blau hier, wer seid ihr denn? Hallo?
Ich bin Wilma.
Wilma, schöner Name. Wie alt bist du?
12.
12?
Und ich bin Ella.
Ella, und wie alt bist du?
Auch 12.
Ihr stört ja unser Gespräch, aber manchmal ist ja eine Störung wichtig, wenn sich ältere Leute unterhalten. Wir haben uns gerade über Kinderrechte und Kinderschutz unterhalten. Jetzt seid ihr reingekommen. Was habt ihr auch noch Fragen dazu oder was?
Wir haben uns davor schon mal ein bisschen darüber informiert.
Ja.
Und Fragen haben wir ansonsten nicht dazu.
Keine Fragen dazu?
Nö. Nee. Also wir haben hier noch ein paar Fragen.
Na, legt mal los. Also wir sind offen, Herr Götz und ich, wir sind offen für die Fragen. Ob wir sie alle beantworten können, weiß ich natürlich nicht. Gell? Dann los geht's.
Also wir haben die Frage, warum ist es wichtig, dass Kinderrechte an einem öffentlichen Ort wie dem Hirschgarten sichtbar sind?
Ah ja. Der Hirschgarten ist ja auch Platz der Kinderrechte hier in Erfurt.
Ist er das schon?
Es steht unter dem Hirschgarten, wenn man mit aufmerksamen Augen durch die Stadt geht, ein gut sichtbares Schild, Platz der Kinderrechte. Und das ist deshalb wichtig, weil die Kinderrechte wichtig sind. Weil die Kinderrechte Kinder schützen, weil sie Kinder stärken und selbstbewusst machen. Und das muss auch sichtbar sein. Ja? Und ich denke, dass viele Menschen, die das lesen, Platz der Kinderrechte, sich in dem Augenblick über Kinderrechte Gedanken machen. Mir geht es so, ich fahre einmal die Woche über den Platz der Kinderrechte, wenn ich auf dem Weg vom Sozialministerium in die Staatskanzlei bin. Und für mich ist es immer eine schöne Erinnerung, ja, dass Kinderrechte da sind in unserer Gesellschaft, dass es aber nicht reicht, Kinderrechte nur irgendwo hinzuschreiben, sondern wir müssen sie gemeinsam leben.
Zum Thema Selbstbewusstsein, ich hätte mir nicht getraut, in eurem Alter, ihr will man Ella, einfach hier reinzuplatzen in der Live-Sendung und mir den Kopfhörer zu kapern. Hat sich schon ein bisschen was getan, oder? Cool, dass ihr das macht. Habt ihr noch weitere Fragen?
Ja, welche Bedeutung hat der Platz der Kinderrechte aus Ihrer Sicht für Erfurt und Thüringen?
Das ist ein Platz in der Landeshauptstadt, das ist der zentrale Platz und mit dem Beinamen Platz der Kinderrechte macht man deutlich, dass das in Erfurt, aber in ganz Thüringen ein richtig großes und wichtiges Thema ist.
Dann hätten wir noch die letzte Frage, welche Botschaft sollte von diesem Ort an Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgehen?
Die Botschaft an die Erwachsenen ist erstmal, liebe Erwachsene, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern Kinder und Jugendliche, die sind eben Kinder und Jugendliche mit einer eigenen Persönlichkeit, mit einem eigenen Blick auf die Welt. Und das ist zu respektieren und ist für unsere Gesellschaft eine enorme Bereicherung, wenn die Erwachsenen das erkennen und natürlich auch sehen, dass Kinder in ihrem Großwerden unterstützt werden müssen, dass Kinder sich zu glücklichen und zufriedenen Menschen in unserer Gesellschaft entwickeln können sollen. Das ist die Botschaft an die Erwachsenen. Für die Kinder bedeutet das, wir sind gegenüber den Erwachsenen als Kinder nicht rechtlos, sondern Erwachsene müssen Kindern und Jugendlichen zuhören. Erwachsene müssen Kinder und Jugendliche ernst nehmen. Und Erwachsene dürfen sich über die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht einfach so hinwegsetzen. Und das bedeutet aus meiner Sicht für Kinder und Jugendliche auch, dass Kinder und Jugendliche sich gegenseitig unterstützen, dass sie auch fair miteinander umgehen und dass sie, wenn mal was nicht so läuft, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, dann auch den Mut, die Kraft und das Selbstbewusstsein haben, die Erwachsenen anzusprechen und denen zu sagen, also liebe Leute, so geht's nicht, das möchten wir anders
machen. Mal ein Studio stürmen oder so, ne?
Ganz genau.
Habt ihr denn Wünsche oder Sachen, die euch nicht gefallen? Redet ihr darüber? Oder ihr macht jetzt auch gerade so ein Projekt, so ein Audio-Walk am Hirschgarten. Redet ihr da über Probleme oder ist alles tutti-balli, alles cool?
Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es Kinderrechte gibt. Aber Probleme habe ich bis jetzt noch nicht damit.
Das ist gut. Ihr macht jetzt Audioaufnahmen und das wird dann so ein Audio-Walk, wo man sich einen Kopfhörer aufsetzen kann und dann irgendwie durch den Hirschgarten laufen oder wie wird das funktionieren?
Ja, genau. Wir sprechen quasi was ein und probieren das aus, dass das klappt alles. Aha. Und später kann man halt dann Kopfhörer aufsetzen und man hört quasi unsere Stimmen, die dann sagen, was man machen muss und wo man hinlaufen soll.
Ach so, man ist dann auf dem Hirschgarten, hat irgendwie eine App oder sowas und dann wird man da irgendwie lang navigiert oder irgendwie so.
Genau, ähnlich. Da scannt ein QR-Code. Aha. Und dann macht man das einfach an die Kopfhörer dran und dann sagen wir halt mit unserer Stimme, geh jetzt zur Bank und setz dich dahin. Und dann haben wir halt einen Bericht geschrieben,
cool.
Was wirklich passiert ist. Wir haben zum Beispiel Menschen interviewt. Und dann haben wir noch eine fiktive Geschichte
geschrieben. Eine erfundene Geschichte. Verratet ihr denn jetzt schon oder lieber nicht?
Nein.
Nicht bekommen. Selbstbewusst, oder? Ja. Kann man nichts rauskitzeln. Na, okay. Ja, ihr könnt uns jetzt noch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch drin, warte mal, ihr seid ja nicht die Einzigen, ihr seid eine ganze Klasse, oder? Wo kommt ihr her, von welcher Schule?
Vom Evangelischen Ratsgymnasium. Ach,
vom Ratsgymnasium, dann der Meister-Eckhardt-Straße.
Ja.
Ja, total zentral, schön.
Ja, cool. Ja.
Und diese Sachen, die ihr jetzt macht, so mit Medien, das ist normal im Unterricht oder das ist eher eine Seltenheit?
Das machen wir, das ist eine Seltenheit auf jeden Fall. Und das machen wir im Kunst- und Deutschunterricht mit unseren jeweiligen Lehrerinnen.
Kunst und Deutsch? Oh, so ein Kunst- und Deutschunterricht hätte ich auch gehabt.
Macht es euch Spaß?
Ja.
Ja, das merkt man.
Ja, sehr cool. Na prima. Also wenn ihr keine Fragen mehr habt, könnt ihr gerne stellen, dann lasst ihr uns wieder allein und wir quatschen weiter, oder?
Okay,
schön, danke. Wunderbar. Das war Ella und Wilma, danke. Und ich bin froh, dass es diesen Audiobook irgendwann geben wird. Wir werden sicher bei Radio Freiland drüber erfahren. Euch noch einen schönen Tag und viel Freude hier. Tschüss.
Danke, tschüss.
So, Herr Götz, ich habe es Ihnen gesagt, gell? So ist das, da wird man hier gestürmt. Ja. Ist das normal in Ihrer Arbeit, dass Sie auch mit Kindern sprechen? Gibt es so Rituale, wo Sie selber dann auch sagen, ich gehe mal wirklich in die Schulklasse, gehe mal irgendwo hin oder reicht da die Zeit gar nicht?
Also es ist sehr wenig Zeit dafür.
Ja.
Ja, also wir decken ja in dem Ministerium auch eine ganz schöne Bandbreite ab.
Ah.
Und wir sind auch für Senioren verantwortlich, für das Thema Arbeit, Soziales. Und wenn ich jetzt auf das reichliche Jahr im Sozialministerium zurückblicke, muss ich sagen, habe ich mich mehr mit dem Anliegen von Senioren beschäftigt, mit der Frage älter werden in unserer Gesellschaft, als mit Kindern. Ja, das liegt daran, dass die originäre Zuständigkeit, also gerade für den Bereich Bildung, die liegt natürlich im Bildungsministerium.
Ja.
Die haben viel mehr mit Kindern und Jugendlichen zu tun, als das bei uns der Fall ist. Als Kinderschutzbeauftragter ist das natürlich ein Bereich, der von uns bearbeitet wird, aber wo der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen in dem Bereich primär, also wenn es um aktuelle Geschehen oder sowas geht, von einem psychologischen Dienst, von Polizei, also kann man sich ja die unterschiedlichsten Szenarien vorstellen, dann erstmal hergestellt wird und wir dann allenfalls begleitend oder im Nachgang mit ins Spiel kommen.
Aber
das zeigt natürlich auch die Gewichtung in unserer Gesellschaft. Ja, also wir sind eine enorm alte Gesellschaft. Auch das ist schön. Ja, ich will jetzt nicht ins Lamentieren kommen. Die Gesellschaft ist zu alt. Wir sind ja auch nicht jünger geworden. Ja, also seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ja, aber auf der anderen Seite geht die Anzahl der Kinder und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, in unserer Gesellschaft natürlich massiv zurück. Ja, und wir Alten, wir kriegen immer mehr das Übergewicht und beschäftigen uns mit uns selbst, mit unseren Sorgen und Nöten. Und die Kinder fallen dann vielleicht ein bisschen zurück.
Da müsste ich gleich ein Reel draus machen, wir Alten kriegen das Übergewicht. Im doppelten Sinne. Man muss sagen, sie sind schlank.
Ja, wir achten.
Wir Alten kriegen das Übergewicht. Schön, herrlich. Also ich bin da froh, dass Sie sich den Humor erhalten haben. Als die beiden jetzt hier reinkamen, ich hätte es erstmal gar nicht gemacht. Ich hätte mir die Hosen mit einem Selbstbewusstsein kommt die in eine Live-Sendung rein. Ist doch krass, oder?
Das ist
hätte krass. Ich mir nicht getraut in dem Alter.
Das ist auch gut, dass es jetzt so ist. Ja, weil das ist natürlich auch bezeichnend für eine Gesellschaft. Wenn Kinder sich das nicht getrauen, heißt das, dass Kindern diese Unbefangenheit genommen wurde. Denn Kinder sind erstmal unbefangen. Kinder sind offen. Ja, Kinder gehen auf andere zu. Wir brauchen uns als Erwachsene ja auch.
Absolut.
So verhalten wir uns als Menschen natürlicherweise. Und also ich bin ja auch hier im Osten groß geworden. Das war jetzt nicht so das Schulsystem, wo die gesagt haben, hey Leute, sagt mal, was euch so durch den Kopf geht und sagt vor allen Dingen auch, was euch nicht gefällt. Und wir nehmen das gern an und hören euch erstmal zu. Das war ja bei Weitem nicht so.
Also die Autoritäten in Frage zu stellen, ist ja auch immer wichtig, sagen, okay, Sachen zweifeln und nicht alles scheiße finden, aber Sachen in Frage zu stellen, ist ja erstmal gesund für eine Gesellschaft, oder?
Sagen,
okay,
definitiv.
Die kamen jetzt ja nicht mit Angst rein, die waren jetzt so, die haben uns angelacht und so, boah, genau. So das war und das machen die weiter und die spontane Frage machen wir so sie haben es uns erklärt sie haben uns erklärt, was sie machen und nicht wir
ihnen. Genau. Das ist hoffentlich in der Breite so. Ja, wird nicht in allen Kontexten so sein, auch nicht im schulischen Kontext. Das liegt jetzt sicher hier an der offenen Atmosphäre bei Radio Frei.
Ja, auch wahrscheinlich in der Schule, ne, muss man sagen.
Liegt sicher auch an den Schulen, aber es ist, wie Sie schon gesagt haben, heutzutage viel, viel selbstverständlicher als früher.
Ja. Naja, wir sind ja nicht gezwungen, jetzt nur über Kinder zu reden. Mich hat die Sache mit dem Altwerden beschäftigt. Wir haben ja hier auch eine Seniorenredaktion, eine Sendung, die heißt Unterdessen alt geworden. Und da habe ich festgestellt, dass so die Rituale zum Altwerden fehlen. Und beim letzten Gespräch, was wir mit dem Thema hatten oder auch in der Sendung, ging es darum, dass das Übergleiten in den Ruhestand für viele so schmerzhaft ist, vom Berufsleben in den Ruhestand. Es gibt für alles Rituale, aber für diesen Moment, wo ich rausgehe aus dem Berufsleben, da fallen viele in ein Loch. Ich habe Umfragen gemacht, die haben das als schmerzhaft empfunden, wenn sie aus dem Berufsleben rausgehen. Wir haben kein Ritual dafür. Oder? Also es gibt für alle Lebensübergänge
Rituale. Die Jugendweihe, so eine Altersweihe vergleichbar.
Ja, und es gibt es aber nicht. Es gibt die Jugendweihe, es gibt die Gehumse, es gibt die Taufe, es gibt die Hochzeit, es gibt selbst von einem Jahr zum anderen gibt es Übergänge. Wir haben für alles Rituale geschaffen, aber dafür nicht. Raus aus dem Berufsleben, fertig.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es da wirklich, also so ist so in diesem Sinne so eine Art Aufnahmeritual geben muss. Ja, was wir als Gesellschaft verantworten, veranstalten. Also ich denke, dass jeder erstmal, weil es sind ja dann lebensältere Menschen in dieser Phase, auch sehr lebenserfahrene Menschen, die Verantwortung für sich selbst trägt. Und man hat zwar manchmal das Gefühl, ja, aber es ist nicht so, dass der Ruhestand völlig aus dem Nichts kommt. Das ist ein planbares,
könnte sich drauf vorbereiten.
Ein planbares Ereignis. Also bei mir zum Beispiel ist das anders. Ja, ich bin politischer Beamter und ich kann in der Tat von einem Tag auf den anderen in den Ruhestand versetzt werden. Das ist so, ja. Und da hat man wenig Vorbereitungszeit. Und in anderen Berufen ist es natürlich auch so.
Ja, Wer kann Sie da versetzen? Wenn jetzt, also, die haben jetzt was Falsches bei Radio Frei gesagt, ne? Also was und,
genau.
Und dann werden Sie in den Ruhestand
Ministerin
versetzt. Geht das wirklich? Ohne Quatsch?
Das geht natürlich. Das ist ja unsere Funktion. Ja, also wir tragen die politische und fachliche Verantwortung für das, was in unseren Ministerien geschieht. Und wenn da was nicht so richtig rund läuft und der Souverän sagt, hey, das war jetzt großer Mist, ja.
Also Sie müssen schon große Fehler
dann,
machen.
Ja, so was da zusammenkommen muss, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich habe es selbst noch nicht erlebt. Nee. Aber es geht, glaube ich, um was anderes. Ja, es geht um eine andere Lebensphase, die hier angesprochen wird. Und die Tatsache, dass man aus einem gut strukturierten Alltag, der von Arbeit geprägt ist, in eine andere, von jetzt auf gleich gefühlt, in eine andere Alltagssituation mit einer anderen Struktur kommt. Und das kann nicht nur mir passieren, das kann jedem passieren, der zum Beispiel seinen Arbeitsplatz verliert. Etwas anderes ist es dann natürlich, dauerhaft in diesen Zustand zu kommen. Und da ist dann die Frage, wie definiert man sich als Mensch selbst eigentlich? Also mache ich das nur über meine Arbeit? Ziehe ich mein Selbstwert aus der Beschäftigung, der ich nachzugehen habe, so interessant die auch sein mag? Oder gibt es daneben noch andere Dinge, ja, die mich erfüllen und meinen Tag ausfüllen? Und wenn das der Fall ist, ja, dann dürfte, wenn man sowas hat, ja, dann dürfte dieser Übergang, also ich spreche jetzt auch von der Zukunft, ja, sich etwas einfacher gestalten lassen. Hängt dann auch vom sozialen Umfeld ab, also wie viel Freunde habe ich in einer ähnlichen Lebenssituation, und vor allen Dingen mein Blick auf die Situation, der ist ganz entscheidend. Sehe ich jetzt eher das Negative oder sehe ich die vielen, vielen Chancen, die damit verbunden sind? Und es ist, glaube ich, so, dass man während seines Berufslebens dem Ruhestand gern entgegensieht, weil man meint, da mehr Freiheiten genießen zu können, in den Urlaub zu fahren, ausschlafen, was auch immer, was man eben aktuell gerade nicht machen kann. Ja, und das ist dann so dieser Perspektivwechsel, wie der Blick zurück, ja, den wir vorhin eingenommen haben, wo man sagt, früher war alles besser, da waren die Kids waren viel intelligenter, ja, das Benehmen war besser, und das ist totaler Unsinn. Ja, so wird es hier wohl auch so sein. Also dieses verklärte Zukunftsbild, was man hat von seinem möglichst lang anhaltenden Ruhestand, etwas verklärt, ja, muss dann der Realität weichen. Und dann schaut man zurück und sagt, auf Arbeit war alles so gut, und fällt vielleicht in ein tiefes Loch. Also davor kann man sich eigentlich selbst bewahren. Ja. Ja, und wir als Gesellschaft, wir brauchen natürlich also müssen dort Unterstützung gewähren, wo Menschen eingeschränkt sind in ihrer Mobilität, ja, Unterstützung brauchen, weil es denen gesundheitlich nicht so gut geht, weil sie einfach aufgrund fortgeschrittenen Alters, und wir haben ja zum Glück sehr viele hochaltrige Menschen in unserer Gesellschaft, soziale Kontakte verlieren, weil der Ehepartner verstirbt und man einfach einsam wird. Das ist ein riesengroßes Thema, die Einsamkeit im Alter. Ja. Da müssen wir unterstützen, da brauchen wir staatliche Strukturen.
Da brauchen wir Agathe.
Aber Da brauchen wir zum
Agathe. Also das heißt, diese Hilfsstruktur, und da geht es ja um Geld, es geht natürlich immer um Geld, aber es geht auch um Anerkennung. Und ich sehe pflegende Angehörige, Menschen, die über manchmal Jahrzehnte, aber oftmals über Jahre ihre Angehörigen pflegen. Der Arbeitgeber, was kann ich dafür? Was ist das doch nicht mein Ding? Das heißt, Menschen, die Kinder großziehen, meistens sind es ja die Mütter, die uns alleinstehende, die Anerkennung sagen, das ist eine Leistung, das ist wie ein Zweitjob. Das ist nicht mal ein Nebenjob, das ist eine Zweitarbeit. Die Kinder, sich um die Kinder zu kümmern, oder ich habe zu pflegende Angehörige. Das ist ja noch, also man sagt, ich bin Mutter und Vater von 3 oder 4 Kindern, es gibt ja welche, die haben 4 Kinder, können sich gar nicht vorstellen. Ja. Das ist ja eine richtig Arbeit, und wenn ich aber einen pflegenden Angehörigen zu Hause habe, rede ich, das ist ein bisschen tabuisiert, brauchst du da mehr Anerkennung für diese Care-Arbeit, für diese gesellschaftliche harte Arbeit?
Es braucht mehr Anerkennung, es braucht ein anderes Bewusstsein dafür. Ja, Kinder aufzuziehen wird ganz selbstverständlich anerkannt und berücksichtigt, auch im Berufsalltag. Die Tatsache, dass man seine Eltern pflegt, die wird gar nicht so wahrgenommen und auch nicht so gewürdigt und berücksichtigt, was die Gestaltung der Arbeitsabläufe angeht, und auch die Akzeptanz von Vorgesetzten. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, meine auch. Es kommt noch was anderes aus meiner Sicht hinzu. Früher, ja, und auch das soll es wirklich gegeben haben, Eltern. Ja, oder haben Menschen mit 19, 18, 19 Jahren, 21, 22 ihre Kinder bekommen. Mhm. Und diese Lebensphasen, ja, die haben sich nicht so überschnitten, wie das heute der Fall ist. Ja. Ja, man bekommt seine Kinder heute üblicherweise deutlich später, ja, und die Eltern werden immer älter. So dass ich in eine Situation komme, wo ich meine Kinder noch großziehen und unterstützen muss als Elternteil. Ja, die Kinder haben ja manchmal auch die Angewohnheit, sehr lange, sehr ausgiebig zu studieren. Mhm. Und damit besteht eine Abhängigkeit und das die Notwendigkeit, die Kinder zu unterstützen. Auf der anderen Seite sind die Eltern vielleicht schon in einer Lebensphase, wo sie auch unterstützt werden müssen. Also die Belastung, die potenzieren sich. Und das muss irgendwann zu einer, oder kann sehr schnell zu einer Überlastung führen. Oder dazu, und da sind wir wieder bei den Frauen, dass einfach die Arbeitszeit reduziert wird, um diesen ganzen Anforderungen noch zu genügen, um den Preis, dass das Rentenniveau dann sehr, sehr niedrig sein wird. Also, dass man in so eine Spirale reinkommt.
Die Spirale, die ist ja ärgerlich. Entschuldigung, wenn jetzt Kinder ein Kostenfaktor sind, wenn wir sagen, Kinder sind ein Kostenfaktor, sind ein Risiko. Aber die sagen, oh, die Frau, wenn die schwanger wird, oh nee, und der ist das so viele Kinder. Also für die Eltern selbst ist das ein Kostenfaktor, und auf dem Arbeitsmarkt sind Menschen, die Kinder haben, ein Risiko, weil die werden ja krank. Die brauchen ja Zuwendung. Das ist doch Mist, oder? So kann doch eine Gesellschaft nicht funktionieren.
Naja, also ich glaube, da hat sich, das ist erstmal so, das klingt erstmal ein bisschen beängstigend und dramatisch. Also alle, die sich vorgenommen haben, jetzt in der nächsten Zeit, ja, Kinder in die Welt zu setzen, die sollen sich um Gottes Willen von unserem kleinen Gespräch nicht davon abschrecken müssen.
Lassen die sowieso
abschrecken
nicht.
Lassen. Eben. Ne? Die Kinder, die geben einem ja auch eine ganze Menge zurück. Und das wäre jetzt, so haben sie es auch nicht gemeint, ja, wirklich sträflich, sie auf einen Kostenfaktor zu reduzieren. Ja, aber man muss einen realistischen Blick auf die Situation haben. Und unsere Arbeitswelten sind ja höchst unterschiedlich ausgestaltet. Ich habe den Eindruck, dass in bestimmten Bereichen, also im Bereich der Verwaltung zum Beispiel, kein ganz kleiner, ein höheres Maß an Flexibilität da ist als noch vor 20, 30 Jahren. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass die Abläufe, die Arbeitsabläufe nicht so starr sind. Ja, wenn ich in einem Industrieunternehmen im Schichtbetrieb arbeite, wenn ich im Krankenhaus im Schichtbetrieb arbeite, dann sind die Zwänge ganz andere, denen alle ausgesetzt sind. Ja, die, natürlich kann man dann sagen, also liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, gestaltet euren Schichtplan doch einfach mal selbst. Mache ich als Vorgesetzter nicht mehr, ja, sondern ich gebe euch alle Freiheiten. Die sind aber nicht frei. Ja, weil eben Kinder groß zu ziehen sind, weil Eltern zu pflegen sind, weil die Zeit aufgebracht werden muss. Und das ist am Ende des Tages ein Ressourcenproblem. Wenn ich zu wenig Personal in einem Krankenhaus habe, dann müssen alle Beteiligten an dieser Situation verzweifeln, weil das ist nicht auflösbar. Ja, wenn wir in der Lage sind, genug Personal zu beschäftigen, dann wird es für alle deutlich einfacher. Und das gilt für das Krankenhaus, gilt für die Verwaltung, gilt auch für den Handwerksbetrieb. Ja. Ist jetzt so einfach dahergeredet. Ich weiß, wie schwierig das im Detail ist. Aber, und das war ja, glaube ich, unser Ausgangspunkt, das Bewusstsein für diese menschlich schwierigen Situationen, das ist heutzutage deutlich höher als noch in der Vergangenheit. Wir sind aber noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssen.
Absolut. Also es braucht kostenlose Kitas, dass eben Kinder, und das wollte ich damit sagen, kein Kostenfaktor sein dürfen. Kinder müssen sagen, oh ja, da kriege ich sogar noch Geld vom Staat. Das ist sogar Vorteil. So muss es sein, dass also die Infrastruktur auf Kinder, auf Jugendliche ausgerichtet ist, dass ich mir nicht überlege, oh Gott, jetzt muss ich mich 2 Jahre, bevor ich überhaupt mal in Erwägung ziehe, hier ein Kind zu bekommen und in die Aktion gehe, muss ich mal nach einem Kindergarten, Schulanmeldung. Also es muss, Kinder zu kriegen, darf kein Kostenfaktor sein.
So ist es.
Das ist ja nicht. Genau. Und es müssen die Anerkennung, der Respekt, die Strukturen müssen für alte Menschen da sein, die ihr Leben gelebt haben und noch ein Leben im Ruhestand wollen und für die Kinder auch. Ja. Dann könnte man jetzt mal immer ein bisschen pathetisch zu werden, kann man daran den Wert einer Gesellschaft messen vielleicht?
Das ist so. Also zeichnet eine gute Gesellschaft aus. Ja, also diese Dinge erstmal im Blick der Gesellschaft sind und man die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass man eben gut aufwachsen kann in der Gesellschaft, aber dass man auch gut alt werden kann in der Gesellschaft. Und da bin ich bei Agathe, Sie hatten es erwähnt, das ist ein ziemlich geniales Programm. Ja. Kostet auch im Vergleich zu anderen Dingen, die wir so bezahlen, ja, nicht allzu viel Geld und ist ein Programm, was Strukturen schafft, ja, wo Mitarbeiter bezahlt werden, um sich um ältere Menschen zu kümmern in der Art, dass sie Angebote vernetzen, dass sie ansprechbar sind. Und ich bin in diesem Jahr unterwegs und werde alle Agathe-Standorte besuchen. Wir haben es bisher nicht öffentlich gemacht. In Erfurt war ich schon mit dem Oberbürgermeister. Es war wirklich super. Das sind ganz tolle Gespräche, die auch für mich einen enormen Gewinn bedeuten.
Lustig, die haben Humor zum Teil. Wir waren in der Eisleben-Stadt, wir haben Kaffee getrunken, wir waren bei so einem Kaffeekränzchen, bei Stollen und so weiter. Das ist ja lauter als in der Kneipe und lauter als in der Schulklasse. Ja. Da ist ein Leben in der Bude und eine Lebensfreude, weil sie zusammenkommen. Und da sagen sie aber andererseits, ich kenne auch andere, die gehen da nicht, die können nicht rausgehen, die sind einsam. Also sie haben über die Einsamkeit gesprochen. Ja. Ne? Also wir brauchen Agathe, wir brauchen das Geld, wir brauchen diese Strukturen, damit junge und alte Menschen mit in respektvoll leben können.
Ja, und man muss als Städter, der ich ja auch bin, immer noch sehen, dass Menschen auf dem sogenannten flachen Land in einer ganz anderen Situation sind. Und da geht es um Themen wie Mobilität. Ja, da war ich in Saalfeld-Ruderstadt mit dem Landrat, auch bei den Kaffeekränzchen. Wir haben Bingo gespielt, wir haben alles Mögliche gemacht. War wirklich klasse, aber die Personen, die an den Veranstaltungen teilgenommen haben, die sind entweder noch mit dem eigenen, also wenn sie in der glücklichen Situation waren, noch Auto fahren zu können, mit dem eigenen Auto gekommen. Wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, dann sind sie nicht einfach so in den Bus gestiegen, auf den sie nur 10 Minuten gewartet haben, sondern die haben eine ganze Stunde gewartet und mussten diesen Weg natürlich dann auch mit einplanen. Also es ist organisatorisch dann schon mal eine andere Nummer.
Ja. Herr Götze, wir haben zwei Sachen, wir haben uns verquatscht. Wir sind vom Thema abgekommen, das geht alles gar nicht. Und das heißt aber, dass ich jetzt in die Verpflichtung gehe, dass Sie irgendwann mal wiederkommen oder wir gemeinsam mal zu so einem Kaffeekränzchen gehen. Ja. Denn das Thema Altwerden in der Gesellschaft ist genauso relevant wie das mit dem Kinderschutz und mit den Kinderrechten. Ja. Ne? Da verabreden wir uns nochmal, dass wir irgendwo mal hingehen und mal ein leckeres Stück Kuchen. Ja. Gibt ja verschiedene Agathe-Standorte. Können wir ja vielleicht mal zusammen machen und da mal aufschlagen. Die sind immer sehr gastfreundlich. Weil wir haben jetzt nur noch 2 Minuten. War es okay? Nach 2012 waren Sie das letzte Mal hier.
Es war wieder sehr schön.
Nächstes Mal treffen wir uns außerhalb. Ich freue mich, dass Sie da waren. Und es ist ja, man muss ja so solche Sachen pflegen. Udo Götze, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie und eben Landesbeauftragter für den Kinderschutz. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, der Termin war nicht allzu unangenehm hier mit dem Einbruch und dem Überraschungsgästen. Mir war es eine Freude.
Ich danke für das Gespräch und freue mich auf unseren gemeinsamen Agathe-Termin.
Sehr schön, bis dann. Tschüss.